Ältere Damen ist tätlich angegangen worden. Und wir sind dazwischen gegangen und haben die Situation können klären. Und nachher, als ich mit dieser Frau geredet habe, hat sie gesagt, ich sei für sie der Engel, der gesandt worden ist, wo sie gerettet hat in dieser Situation.
Das ist der Podcast vom SC-Tag. Mein Name ist Sina Albisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist der Winterthur-Schwinger und Eigenosse Samir Loipi. Samir, wo kannst du besser verlieren, beim Schwingen oder beim Jassen?
Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich jasse sehr gern. Und dort ist Verlieren auch nicht einfach. Aber ich würde sagen, Schwingen, schon im Schwingen, dort nochmal ein Spürchen mehr. Dort verliere ich noch weniger gern.
Weil du auch viel dafür machst und viel trainierst.
Genau, ich trainiere ein bisschen mehr für Schwingen als fürs Jassen. Das Jassen ist mehr so in den Stammbeiz mit Kollegen. Und dort ist natürlich eine gelassenere Atmosphäre als am Schwingfest. Und darum, also es funktioniert natürlich schon, man macht immer so um einen Franken. Jeder Strich gibt einen Franken. Wenn du am Schluss musst du da deinen Gegner einen Franken abdrucken oder zwei, drei, dann tut mir der Stolz weh. Genau, und im Schwingen ist dann halt einfach alles, was du investiert hast, was dann nicht aufgegangen ist.
Wie gehst du grundsätzlich mit Niederlagen um? Hast du als Kind schon gut können verlieren oder bist du so der Ehrgeizig immer gewesen?
Ich würde sagen, es war ein Prozess gewesen. Also so, bei den Buben war es sicher gewesen, dort sind etwa die Tränen geflossen. Also früher war schon sehr hart gewesen, vor allem am Anfang, wo du in den Sport reingefunden hast. Du hast das Gefühl gehabt, wow, es geht mega gut und du bist stark und dann kommst und dann wirst du von kleineren und leichteren wirst auf den Rücken gelegt. Und dann war am Anfang so ein bisschen damit umgegangen, oder? Ich habe das Gefühl, ich bin stark und gross und jetzt kommt einer und ist besser. Und ja, jetzt bin ich gerade letztes Jahr wieder am Bubenschwingfest gewesen und habe auch ganz viele Tränen gesehen von anderen Kindern. Und da habe ich gedacht, ja, es ist mir genauso gegangen. Früher noch. Und heute ist es einfach, es schießt dich mega an, es tut dir weh. Vor allem eben, du investierst viel und du hast dir etwas vorgenommen für den Gang oder für den Kampf. Und dementsprechend, wenn du verlierst und es ist nicht aufgegangen, was du dir vorgenommen hast, dann fragst du dich eigentlich schon beim Rauslaufen, was habe ich falsch gemacht, wieso ist es jetzt so rausgekommen und Scheibe hätte gerne eine Revanche. Ja, und jetzt ist es mehr so ein bisschen, ja, du freundest dich nicht mit einer Niederlage an, aber du findest dich besser damit ab.
Ja, einen gewissen Ehrgeiz braucht es ja auch. Und den wirst du auch ganz fest brauchen oder können zeigen am ESAF in Mollis, der vor der Tür steht. Du giltst so ein bisschen als Zürcher Hoffnung, vielleicht auf den Königstitel, oder bist zumindest sicher einer der wichtigsten Kräfte im Nordostschweizer Team. Wie viel Druck machst du dir selber?
Also ja, das mit dem Königstitel, das ist so eine Sache. Klar träumt man davon, aber ich sehe jetzt primär, wollte ich den eidgenössischen Kranz bestätigen. Ich habe den in Zug am eidgenössischen dürfen gewinnen, den ersten. Und jetzt gilt es eigentlich darum, den bestätigen und den Ostschweizer Kollegen können so gut wie möglich helfen, wenn es um die Mitsprache um den Königstitel geht. Aber der Königstitel ist jetzt nicht voll im Fokus und eigentlich das Ziel. Natürlich im Hinterkopf erträumt man sich's oder erhofft man sich's. Aber ja, ich glaube, der Kranz ist jetzt eher so mein primäres Ziel.
Bist du jemand, der lieber in der Favoritenrolle ist oder eigentlich auch die Aussenseiterrolle noch gerne hat, wenn das Feld von hinten aufrollen
kann? Es hat beides Vor- und Nachteile. Also sicher, wenn du als Favorit reingehst, weisst du, jetzt musst du liefern und das mag einfach keinen Fehler leiden. Dann bist du so ein bisschen der Gejagt. Und umgekehrt, wenn du der Underdog bist oder der andere Favorit ist, dann kannst du auch mal kommen lassen, dass du einen Angriff abwartest und auch auskonterst. Ja, also ich sage, es hat beides Vor- und Nachteile. Je nachdem, wie ich mich körperlich fühle, in der Favoritenrolle. Und wenn ich merke, dass ich doch nicht 100% fit bin, dann schon eher die Aussenseiterrolle.
Jetzt hast du selber vorhin gesagt, es ist dein drittes eidgenössisches Ziel, ist den Kranz bestätigen. Du gehörst aber schon zu den Bösen, du bist schon ein Eidgenoss. Wieso willst du nicht mehr?
Ja, eben, es ist wie so, ich habe gemerkt, dass ich ohne Druck viel besser schwinge. Wenn ich mir viel zu viel Druck mache oder irgendein Ziel mega anvisiere, dann verkopfe ich mich. Also dann bin ich wie so zu viele Gedanken, zu viel Zeug, die ich studiere, wo ich das Gefühl habe, muss nicht sein. Und darum tue ich mich eigentlich einfach auf meine Leistung konzentrieren und versuche wirklich das absolut Beste rauszuholen. Und wenn es dann der erste Platz ist oder der Königstitel, dann ist es der. Wenn es nicht der ist, dann nehme ich den auch, natürlich. Und wenn es der nicht ist, dann gebe ich mit dem Kranz zufrieden. Also es ist wie so, ich tue nicht den Titel oder den Kranz anfokussieren. Ich will einfach alles aus mir rausholen und am Schluss können sagen, du hast alles gemacht, du hast das Beste gegeben und das ist dabei rausgekommen. Und dann wie nicht mehr müssen hinterfragen, wieso habe ich dort nicht mehr und etc. Sondern wirklich, meine Leistung ist im Fokus und die möchte ich dann voll abrufen.
Eben, es ist dein dritte eidgenössische. Meinst du, es wird dein letzte sein?
Nein, ich kann vorher noch sicher Tour machen und nachher schauen, wie der Körper und die Motivation mitmacht. Ja, ich bin schon über 30, aber es haben schon andere Schwinger gezeigt, dass man schon noch bis ins höhere Alter kann wirklich gut schwingen und auch vorne mitschwingen. Und das ist auch Motivation für mich. Ich liebe den Sport. Und ja, solange die Motivation und der Körper das auch mitmacht, die Motivation, bin ich dabei. Und ja, jetzt müssen wir zuerst mal das Eidgenössische in Wollis abwarten oder als über einmal Gala und geniessen und dann schauen wir weiter.
Hast du eigentlich einen Angstgegner?
Du, nein, nicht einen. Also es gibt mehrere, wo ich weiss, das wird mega streng oder es ist mega schwierig, um dort das passende Rezept finden.
Wer sind die?
Oh, da könnte ich ein paar nehmen, da würde es nicht mehr aufhören. Aber es ist mehr so, ein Angstgegner nicht, aber es gibt ein paar, wo ich weiss, dort habe ich Respekt. Respekt hast du vor jedem, aber bei denen weisst du, vielleicht bist du ebenbürtig und es wäre gut, wenn du gewinnen, vor allem eben so Schlüsselgänge an diesen Wettkämpfen. Es gibt immer so Gänge, wo eigentlich gut wäre, wenn du es gewinnst, aber es schwierig ist, um dann halt wirklich dann so einen gleich starken können bezwingen und dann eben über zwei Tage ist das Eidgenössische die Leistung dann können hoch behalten. Darum ist wie so nicht ein Angstgegner, aber ein paar, wo halt denkst, hoffentlich habe ich dort das Bessere los.
Kannst du nicht ein, zwei Namen sagen, denen du lieber nicht begegnen willst, sag mal?
Nein, die müssen das nicht wissen. Das ist psychologisch.
Das hast du total recht. Wie ist es eigentlich bei euch Schwinger? Wie habt ihr es untereinander? Weil im Gegensatz zu einem Mannschaftssport kämpft ja wirklich jeder von euch für sich.
Mhm.
Ist man da befreundet? Aber gibt es da auch welche, die man nicht mag? Also aus persönlichen Gründen wirklich auch nicht mag?
Ich glaube, es ist wie überall. Also, es gibt solche, mit denen würdest du vielleicht nicht unbedingt ein Bier trinken, aber grundsätzlich hast du es mit allen mega gut. Also, es ist, also, die Schwinger sind eigentlich ein bisschen eine Familie. Man duelliert sich eigentlich Wochenende für Wochenende und das eigentlich verteilt über die ganze Schweiz. Und, ich würde sagen, ich habe ein paar von meinen besten Kollegen sind aus der Schwingerkreise. Ich bin Trauzeuge vom Reichen Roger, vom Rigen Tobias. Das sind gute Schwingerkollegen. Also eigentlich aus dem Sport habe ich die kennengelernt und jetzt gehören sie zum Leben dazu. Und, ja, es gibt sicher solche, wo du dann halt im Gang rein denkst, wieso habe ich jetzt nicht gewonnen? Oder eben merkst du so ein bisschen, den Wettkampfgeist überbrodelt und du bist wirklich geladen. Und da kann es schon mal emotional werden, aber es ist nicht so, dass ich einen Groll auf irgendjemanden habe. Und grundsätzlich ist man schon Freund als Schwinger.
Habe ich das Gefühl. Und wie ist es, wenn man sich dann gegenübersteht? Eben wenn du jetzt sagst, du bist Trauzeuge von gewissen. Die Paarungen könnt ihr euch ja nicht aussuchen.
Korrekt. Das ist nicht ganz einfach. Aber grundsätzlich ist es dann so, dass du magst es ihm gewinnen, weil es ist ein guter Freund und eigentlich so ein bisschen schon fast Familie. Und umgekehrt ist es auch so, dass er es dir möchte, gewinnen, wenn du gewünschst. Und dann ist es wie so, ja, egal wie es jetzt rauskommt, ich kann voll drauf. Wenn ich verliere, ist gut, wenn ich gewinne, ist gut. Und dann ist es so ein bisschen fast egal. Ja.
Ich glaube, auch Fairness wird mega gross geschrieben im Schwingen, oder?
Definitiv, ja.
Das hat wahrscheinlich auch mit dem zu tun. Du hast jetzt die letzten Wochen noch so ein bisschen eine Zerrung an deinem Knie müssen auskurieren. Wie fit bist du? In welcher Verfassung fühlst du dich?
Ich fühle mich sehr gut. Also eben, es war eigentlich eine Zerrung, wo, also es war nichts kaputt gewesen. Es war einfach etwas, das man musste schonen, dass ich es nicht verschleppe.
Muskulär einfach.
Genau. Ja. Und dann war es einfach mehr so gewesen, ja, wie machst du jetzt das? Und dass nicht nachher noch etwas Blödes daraus resultiert und nachher wirklich noch musst du das Highlight sausen lassen, weil du irgendwie etwas Blödes gemacht hast. Und darum haben wir nichts dem Zufall überlassen und haben jetzt das, ja, mich müssen zwangspausieren in dieser Zeit.
Und wie war das für dich? Und ich weiss, du schaffst auf das grosse Eidgenössische an, aber musst ein bisschen Piano.
Ja, das ist auch sehr schwierig. Also es ist wie so, der Zug rollt, du hast alles dafür gemacht und du bist eigentlich in Form und hast das Gefühl, mal, es läuft und der Zug rollt. Und dann musst du so eine Schnellbremse anlegen, weil du merkst, jetzt kommt es nicht gut, sonst entgleist er.
Ja.
Und ja, schon nicht ganz einfach gewesen, aber notwendig für, um können, ja, an dem Highlight teilnehmen.
Das heisst, du hast wirklich einmal ein bisschen die Füße stillgehabt, oder wie hast du dich jetzt vorbereitet?
Ja, Füße nicht stillgehabt. Also mal die Beine. Wirklich, ich habe die Beine stillhalten, dass ich einfach das nicht überreize. Aber dafür konnte ich alles andere trainieren und mental arbeiten, visualisieren, so ein bisschen die Gänge anschauen, die jetzt diese Saison gut gelaufen sind. Mhm. Ja, so ein bisschen die anderen Gegner ein bisschen studieren, was die machen, wie die in Form sind. Und sie sind sehr gut in Form.
Die Angstgegner.
Genau. Und nein, es ist so ein bisschen, ja, das ist anders trainiert, aber nicht weniger.
Mhm. Ja. Wie oft hast du trainiert jetzt in der Woche?
Ja, jetzt sind es mehr so Physio-Sachen, Athletiktraining, die ich gemacht habe. Ja. Sind gleich etwa vier bis fünf Trainings in der Woche. Und ein bisschen arbeiten noch.
Und Schwingtraining?
Schwingtraining habe ich bis jetzt nicht viel gemacht. Oder besser gesagt, ich habe ein paar gemacht, aber einfach mehr technisch.
Mhm.
Und ja, müssen so ein bisschen dosieren und schauen, was das Knie gern hat und was nicht.
Mhm. Und jetzt ist aber gut?
Jetzt ist gut, ja.
Spürst du nichts mehr?
Nicht mehr, aber so, dass ich es eigentlich ausblenden kann, wenn es im Kampf
okay,
ist.
Okay, mit dem Adrenalin dann und
genau.
So. Du hast eben gesagt, du hast auch noch geschafft. Wer nämlich meint, du schwingst Vollzeit, der irrt sich. Du schaffst nämlich noch 80% bei der Polizei. Wie bist du zu diesem Job gekommen?
Lange Geschichte. Mein damaliger Krafttrainer, der hat bei der Transportpolizei geschafft, ist Kommandant gsi und hat mich dann eigentlich zuerst in den Sicherheitsdienst geholt, oder besser gesagt, das wäre etwas für dich. Und dort habe ich so ein bisschen Flair bekommen für den Bereich Sicherheit.
Mhm.
Und habe dann gemerkt, mal, das ist es eigentlich. Ich habe dann ein paar Abteilungen durchlaufen, intern, also von der Transportpolizei. Und habe dann im 21 beschlossen, dass ich die Polizeischule mache. Mit eidgenössischem Fachausweis. Und die habe ich dann im 23 abschliessen.
Gelernt hast du aber ursprünglich etwas anderes, oder? Ja. Zimmermann, hast du nicht mehr auf dem arbeiten?
Nicht nicht mehr wollen, aber es ist wie so, auf dem Bau ist es extrem streng. Also du gehst am Morgen früh raus, du schaffst den ganzen Tag, mhm. Nachher am Abend gehst du ins Schwingtraining oder ins Krafttraining. Das ist weh, deine Ressourcen gehen mega schnell.
Das ist alles sehr physisch.
Genau, ja. Die gehen mega schnell zu Boden und heute ist halt, ja, du schaust mehr auf die Regeneration, du schaust, dass eigentlich alles im Einklang ist, das Training, die Erholung, was du sonst machst. Also nicht, dass die Polizei weniger streng ist, es ist einfach anders streng. Mhm. Und darum habe ich dann wie gesagt, also entweder mache ich jetzt den Wechsel oder ich setze voll auf die Baubranche. Mhm. Und bei mir ist halt eben, dort hat es mir den Ärmel reingenommen in der Sicherheitsbranche. Mhm. Und darum habe ich dann für den Weg entschieden.
Mhm. Wieso jetzt Transportpolizei und nicht zum Beispiel Stadtpolizei?
Du, ich habe eben wie gesagt, durch den Kontakt, durch den Krafttrainer habe ich eigentlich gerade so ein bisschen Störli gesehen, ja, zu der Transportpolizei. Es ist ein mega junges Korps und ist voll in der Entwicklung, aber sie machen es extrem gut und wir sind erwachsen und es gedeiht. Und dann habe ich eben gesehen, zuerst bin ich in der Videoabteilung gewesen, noch bei der Transportpolizei und dann habe ich gemerkt, ich will raus, ich will ab Front, ich will mit den Leuten arbeiten können und ja, das ist genau die gleiche Ausbildung wie ein Kantonspolizist oder ein Stadtpolizist, der läuft. Das ist ein eidgenössischer Abschluss. Und darum habe ich dann gesagt, ja, ich glaube, das ist der richtige Ort. Und sie ist auch, die Transportpolizei ist ein guter Arbeitgeber. Sie schaut, dass ich meine Trainings und alles unter einen Hut bringe. Ja. Und das kannst du nicht bei allen Polizeien. Es ist, glaube ich, erst im Chor. Aber so wie ich es jetzt habe, ist es schwierig, zu einer anderen, mhm, Polizei zu finden.
Und könntest du jetzt auch wechseln von der Transportpolizei zu der Stadtpolizei, wenn die Ausbildung die gleiche ist?
Ja. Okay. Also, natürlich muss man bewerben, ja, sie müssen sagen, du bist richtig, aber mit der Ausbildung habe ich eigentlich den Abschluss, den sie auch haben.
Was sind denn jetzt bei der Transportpolizei so deine Aufgaben respektive dein Einsatzgebiet?
Meins, also ich bin jetzt in Zürich stationiert, aber wir sind grundsätzlich schweizweit tätig, also wir sind in der ganzen Schweiz verteilt, überall, wo eigentlich die SBB ihr Netz hat.
Mhm.
Und wir sorgen eigentlich für Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Verkehr und schauen, dass der Bahnbetrieb reibungslos oder störungsfrei läuft.
Das heisst, man findet dich an den Bahnhöfen?
Richtig. Bahnhöfe, in den Zügen, auf den Abstellgleisen. Alles, was mit Bahninfrastruktur hat, das schützen wir. Und wir schauen, dass dort wirklich zu keinen Störungen kommt und dass es reibungslosen Ablauf gibt.
Jetzt gehen an Bahnhöfen, gerade an grossen wie am HB, zigtausende Leute rein und raus.
Hunderttausende, ja.
Hunderttausende Leute rein und raus, verschiedene Menschen. Es gibt unberechenbare Situationen, die man nicht voraussieht. Wie ist es für dich, wenn du am Morgen arbeiten gehst und du hast keine Ahnung, was dich der Tag erwartet?
Das ist eben spannend. Also eben, ich sage nicht, dass das andere schlecht ist oder nicht cool, mal so einen geregelten Arbeitstag. Ja. Aber es ist schon, du kommst arbeiten, du weißt nicht, was kommt. Wenn ein Funkspruch kommt, dann schnell das Adrenalin in die Höhe und du denkst schon, oh, was kommt jetzt, oder? Dann gibt es einen Sanitätsfall dort, dann musst du einfach bereit sein für alles und du bist ein bisschen ein Allrounder. Und das ist eben das, was spannend macht. Du kommst ein bisschen in der Notfallmedizin, sage ich mal. Also so im Sanitätsbereich kommst du ein bisschen draussen, im rechtlichen Bereich, taktisch.
Du hast mega viele verschiedene Sachen mit.
Du hast mega viele Werkzeuge und die dann im richtigen Moment richtig anwenden. Das ist das, was mich ein bisschen fasziniert.
Wie sieht so ein Arbeitstag von dir aus?
Früh aufstehen. Also heute war das der Fall. Dann fahre ich auf Zürich.
Was heisst früh?
Um 4:45 Uhr. Wenn die Frühschicht anfängt, ist um 6 Uhr Dienstbeginn. Dann gehe ich auf Zürich. Dort haben wir unser Büro und unseren Stützpunkt. Und dann heisst es umrüsten. Die Rüstung anlegen, das heisst die Weste, Waffengurt, die Hose, einfach die Uniform. Wir haben alles dort, ja, genau. Und dann melde ich mich an bei unserer Zentrale, die in Olten ist, und bin eigentlich bereit für Aufträge. Und alle Notrufe von der Schweiz kommen eigentlich dort zentral gebündelt hin und die tun nachher die Aufträge verteilen. Wenn es in Zürich etwas ist, werden wir aufgeboten. Und dann kommt das, was der Alltag dann bringt.
Das heisst, das Bahnpersonal läutet euch nicht direkt an, sondern es läuft über reguläre Notrufzentralen.
Genau, unsere Einsatzleitzentralen und die hat x-tausend Anrufe wöchentlich und über das ganze Jahr. Es ist wirklich unglaublich, was die leistet. Und die tun dann auch die Fälle disponieren und uns dann aufbieten, was uns braucht.
Wie fest rennst du auch um an so einem Tag?
Ja, Rennen ist nicht immer Rennen, ist nicht immer gerade Action, aber laufen tust du viel, also Patrouillengänge machen. Du gehst schauen, dass halt alles so ist, wie es eigentlich sollte. Und dann unterwegs siehst du halt manchmal Sachen, die du ahnden musst oder wo du mal den Mai-Mai-Finger zeigen musst. Und es gibt dann gut mal 15.000 bis 20.000 Schritte am Tag.
Wie oft kracht es oder eben wie oft musst du Mai-Mai-Finger zeigen?
Krachen tut es eigentlich nie. Also, wir versuchen eigentlich immer alles mit dem Dialog zu lösen. Es ist ja so, dass es auch mal eskalieren kann und dann körperlicher Zwang nötig ist. Aber das ist nicht die Regel, also das sind so eher Ausnahmen. Mhm. Aber grundsätzlich sage ich, du kannst mega viel mit Reden, also mit dem Dialog kannst regeln, du kannst schlichten, du kannst den Leuten aufzeigen, wie der Kontext ist und warum es nicht gut ist. Oftmals wird es verstanden, aber es gibt natürlich auch Leute, die es halt nicht cool finden, was sie verstanden. Mein Finger sieht niemand gern. Aber ich denke, es braucht es für ein harmonisches Zusammenleben. Ja.
Hast du den mein Finger gut?
Ja, kann ich schon. Also ich rede lieber, und ohne dass der mein Finger braucht. Ja. Und ich würde sagen, meistens kann ich die Leute abholen. Wenn du auf Augenhöhe mit denen redest, dann ist das Verständnis dann eher mal rum, als wenn du das Gefühl hast, du musst einem sagen, wer der Chef ist und das ist nicht meins oder generell nicht unseres. Ja, und dann komme ich meistens zum Ziel.
Was macht dich zu einem guten Vermittler? Das ist ja ein grosser Teil von deinem Job, oder?
Empathie. Also einfach können, spüren, was der andere gerade spürt oder was ihn gerade stört oder was das Problem ist und dann halt so ein bisschen herausfinden, wo der Schuh drückt, oder? Ich sehe ja nicht, oder man sieht ja nicht, was dem gerade über die Leber gekocht ist, oder was daheim gerade abgeht, oder vielleicht ist gerade jemand in der Familie gestorben und er ist in eine blöde Situation gekommen und dann ist es eskaliert, oder dann ist er entgleist verbal und dann versucht man so ein bisschen fragen, oder man kann einem sagen, ich habe das Gefühl, du bist mega gestresst, das ist mega hässig, was ist das Problem? Und dann ergibt sich dann meist, dann findet man dann schnell mal raus, wo dann genau das Problem ist. Und meistens ist es nicht mal die Situation alleine.
Manchmal spielen auch psychische Erkrankungen mit etc. Aber das ist für euch auch mega schwierig, weil du begegnest einer fremden Person, wo du nicht weißt, was bringt die mit, was hat sie erlebt, was hat sie jetzt heute erlebt, was sind Struggles sonst im Leben. Hast du nie Respekt vor dieser Unberechenbarkeit?
Nein, also Respekt habe ich. Also es ist keine Angst, aber es ist Respekt. Aber meistens, man ist ja zu zweit unterwegs, also man ist nie alleine. Und man wird auch geschult, wie man taktisch vorgeht. Also eben, es sieht halt manchmal lustig aus, wie sich Polizisten um einen umpositionieren. Mhm. Aber es hat eigentlich alles einen Grund. Es geht eigentlich immer darum, halt die größtmögliche Sicherheit zu bieten, auch für uns. Mhm. Und das ist nicht, weil man irgendwie jemandem nicht traut oder so, aber das ist einfach, weil es, ja, es gehört einfach dazu zum Polizeialltag. Und man muss auch damit rechnen, dass halt mal etwas Unschönes passiert. Aber grundsätzlich geht es darum, halt eben das Gegenüber lesen können. Man muss wissen, in welcher Situation ist er. Ist er gerade in einer Ausnahmesituation? Wir sind keine Ärzte, wir sind Menschen. Es kann auch sein, dass man halt nicht gerade herausfindet, dass jetzt zum Beispiel eine psychische Erkrankung oder so im Spiel ist. Und darum, ich denke eben, so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Mit Reden findet man viel raus und dann sieht man dann ziemlich schnell, woran das man ist.
Ja, mega eben gute Menschenkenntnis haben auch, oder?
Ja, und die kommt halt auch mit den Jahren, oder? Ich sage, ein junger Polizist, der rauskommt, sieht jetzt vielleicht nicht gerade alles oder er kennt nicht gerade alles. Und da gibt es halt erfahrene Polizisten, die halt die Jungen auch profitieren, oder? Und der sieht dann vielleicht schneller, okay, ja, das ist jetzt aufgrund von dem und ja.
Wenn du jetzt am HB stationiert bist, kennst du ja vielleicht auch gewisse. Gibt es solche, die du immer wieder begegnest und irgendwann auch genau weißt, okay?
Ja, das gibt's. Ja, und das ist auch lustig, am Anfang eben, wenn es mal am Anfang ein bisschen holpriger Start war oder eben am Anfang nicht so Fan war von einem. Und dann gibt es Leute, die halt dann auf einmal einmal winken, wenn sie vorbeilaufen und denken, okay, hoffentlich macht er nichts, keinen Unfug heute. Und nein, es ist eben, es gibt mega viele Leute, die, wenn man es weiss, wie man es nehmen muss, dann ist es am Schluss wirklich fast, also nicht eine Freundschaft, aber dann ist es so ein bisschen vertraut und dann kommen sie auch zu einem und erzählen, wenn etwas nicht gut ist. Und ja, das ist auch cool.
Mhm. Es hat kürzlich der Tagi geschrieben, dass es ja zu immer mehr Übergriffen aufs Bahnpersonal kommt. Täglich bis zu 10 aggressiven Vorfällen. Wie erlebst du das, die Entwicklung?
Ja, mit Zahlen habe ich mich zurück. Also ich kenne Statistik nicht. Was, ich aber, was mir aufgefallen ist oder was mein Gefühl ist, ist, Gewalttaten sind einfach heftiger geworden. Also ist Gewaltbereitschaft generell von der Gesellschaft oder der Bevölkerung ist gestiegen. Ich habe das Gefühl, die Hemmschwelle, um halt einmal einen Klapp zu geben, ist gesunken. Und das ist das, was wir feststellen. Und darum versuchen wir, dem entgegenzuwirken und halt einfach wirklich präsent zu sein. Dort, wo halt das Gefühl rum ist oder wo man weiss, dass etwas nicht gut ist, dass man halt dort ist und dort auch hinschaut. Mhm.
Darum braucht es euch auch unbedingt, oder? Also,
ja, ich finde schon.
Ich finde, ich habe noch einen wichtigen Job.
Ja, also ich finde schon, es ist erfüllend und sinnbringend. Ja.
Ja. Aber was hast du denn das Gefühl, Leute, dass Gewalttaten heftiger werden? Also stellen dir auch fest, dass die Leute irgendwie mehr alkoholisiert sind, mehr Drogen konsumieren oder...
Das kann ich wie nicht beurteilen. Also ich glaube einfach, dass auch, oder mein Empfinden ist, dass Social Media sicher noch einen grossen Einfluss hat, vor allem auf die Jugend. Man sieht mega viele Videos, die ich zum Teil finde, sind mega verstörend. Und das ist einfach frei zugänglich im Internet. Und ja, wenn man das natürlich schon früher konsumiert und die Jugend von heute halt schon mega früh so Handys haben und Social Media, dass das halt wie, man hat das Gefühl, das ist normal, dass jetzt das so ist. Und ich finde einfach, dort müssen wir vielleicht den Hebel ein bisschen ansetzen. Aber das ist mein persönliches Empfinden.
Ja. Wie oft bist jetzt du schon beschimpft oder körperlich angegriffen worden?
Jesus. Also beschimpfen schon ein paar Mal, ja. Beschimpfen schon ein paar Mal, angegriffen zum Glück erst einmal. Also bin ich angespuckt worden. Das ja, gibt es leider in diesem Beruf. Dass, wenn sie nicht mit uns einer Meinung sind, dass halt dann so Sachen passieren. Mhm. Aber ist zum Glück auch eher die Ausnahme.
Wie hast du denn reagiert?
Eigentlich gelassen, ja. Wir haben sie dann einfach mitgenommen, die Person. Mhm. Und geahndet.
Ja. Hast du auch schon mal Angst gehabt?
Nein, Angst nicht, aber auch Respekt vor einer Situation. Mhm. Aber mehr, weil es ist, wenn man immer an eine neue Situation ankommt, ist es halt immer etwas Neues. Mhm. Man weiss nicht, wie entwickelt es sich. Ja, und dann
kannst
ist eigentlich
Beispiel
mehr.
Machen?
Nein, es sind einfach Personenkontrollen. Wenn man das Gefühl hat, ja, man schaut, man kontrolliert jemanden und man weiss nicht, man hat die Situation vielleicht noch nie gehabt oder ist eine andere Örtlichkeit, das ist ja nicht eine vertraute Örtlichkeit, ja, so Sachen. Mhm. Mehr das. Aber Angst und so, in dem Sinne nicht, nein.
Mhm. Wie fest hilft jetzt deine Grösse von irgendwie 1,95 und deine 145 Kilo in diesem Job? Gerade so bei Deeskalationen?
Ich kann es schlecht erklären. Also ich bin ja nicht mein Gegenüber. Ich weiss nicht, wie ich wirke. Aber ich habe schon gehört, dass es deeskalierend wirkt. Ja. Oder kann wirken. Ja. Dass vielleicht der eine oder andere nicht die dümmste Idee auspackt in dem Moment.
Wenn du kommst,
ja,
und vor ihm stehst. Hast du das Gefühl, gewisse reagieren vielleicht auch anders auf dich als auf deine Arbeitskollegen? Die sind ja meistens nicht allein unterwegs.
Kann schon sein, dass gewisse auf Kollegen anders reagieren, weil sie einfach das Gefühl haben, sie könnten dort ein bisschen mehr challengen, mhm, oder halt so ein bisschen Grenzen ausloten. Mhm. Ja. Aber ich glaube jetzt nicht im Generellen, dass es extreme Unterschiede gibt, aber ich glaube, es macht ein bisschen Eindruck, wenn halt einer ein bisschen grösser und ein bisschen breiter ist und dann halt einfach...
Mhm. Hast du das auch schon mal gemerkt, dass sie auf dich anders reagieren? Oder wie reagieren sie auf dich, wenn du jemandem... Hast du zuerst noch eine grosse Schnur vielleicht und dann kommst du angelaufen und dann merkst du so...
Ja,
ich finde das, glaube ich, nicht mehr so lustig.
Nein, eigentlich nicht eine grosse Schnur, sondern einfach, halt einfach aufgebracht und man merkt, die Person ist... ist in einem Zustand, wo sie halt einfach genervt ist und hässig. Und dann, wenn man kommt und dann halt einfach besonnen, sage ich mal, auf die Person zugeht und halt Ruhe da reinbringt und vielleicht noch ein bisschen, ja, sagen wir mal, so ein bisschen bärig wirkt, kann das schon beruhigend sein, sage ich mal. Ja.
Gibt es auch Erlebnisse, die dich nicht gerade losgelassen haben, die du vielleicht einmal mit heimgenommen hast?
Nein. Nein, bis jetzt hatte ich wirklich immer Glück gehabt, dass ich das alles auch im Geschäft lassen konnte. Dass ich die Uniform abziehen konnte. Und nachher bin ich meistens eh schon wieder auf dem Sprung Richtung Training oder zum Sport. Und dann ist mein Fokus dann halt dort. Mhm. Und dann kann es schon sein, dass man am Abend mal heimgeht und nachher nochmal darüber überlegt, was habe ich heute den ganzen Tag erlebt und was war. Mhm. Und da etwas ein bisschen länger hängen bleibt mit den Gedanken. Aber meistens ist es mehr so, wie viele Rapporte habe ich offen, wie schreibe ich jetzt das am besten. Und,
Aber einfach kannst du dich mega gut abgrenzen.
Ja, würde ich schon sagen, ja. Ich glaube, es ist auch wichtig, sonst, wenn du immer alles heimnimmst, ja, dann ist es nachher eine ewige Baustelle. Und dann, ja, und dann sind die Ressourcen ziemlich schnell mal empty. Mhm.
Was war so das schönste Erlebnis, das du jetzt hast bei der Polizei?
Also eines von der schönsten und gleichzeitig, also herzig einfach, ein herziges Erlebnis war, es hat... ältere Damen ist tätlich angegangen worden. Und wir sind dazwischen gegangen und haben die Situation können klären. Und, nachher, als ich mit dieser Frau geredet habe, hat sie gesagt, ich sei für sie der Engel, der gesandt worden ist, wo sie gerettet hat in dieser Situation. Und das ist schon, mega herzig gewesen, dass man ihr jetzt helfen konnte und
so
das Gefühl vermitteln.
Genau, ja.
Ja, genau. Ja. Und halt auch das Gefühl von Sicherheit können vermitteln. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch, ja, mitunter ein Grund gewesen, warum du wolltest Polizist werden, um den Leuten helfen und in dem Moment war das so.
Mhm. Erkennen dich auch Fans, wenn du im Dienst bist?
Ja, ist lustig. FC Winterthur habe ich viele Kollegen, weil ich aus Winterthur komme. Ja. Und dann, ja, wenn wir im Fußballmatch sind und ich im Dienst, dann ja, siehst du einen oder anderen und dann rufen sie. Und hat auch sonst viele Sportbegeisterte, die über den Bahnhof reisen und schon einen oder anderen, der gefragt hat, ob sie ein Selfie dürfen. Es ist auch immer schön, wenn man merkt, dass die Leute sich interessieren, mhm, für das, was man als Sportler leistet, mhm, und macht.
Hast du mal ein schräges oder ein lustiges Fanerlebnis gehabt?
Ja, schräg. Also lustig. Einfach, ich war irgendwie zuhinterst hinten auf dem Perron und habe etwas im Zug gemacht. Und nachher bin ich ausgestiegen und dann ist einer von zuvorderst vor, also vom Prellbock bis dort hinten gerannt, um zu fragen, ob ich der Loipi bin. Und dann hat er gesagt, du bist ein cooler Sieg. Und dann ist er wieder umgekehrt und wieder vorne gerannt. Das war so um die Fasnachtszeit, war noch Uniform, verkleidet als Klon. Und das fand ich schon sehr lustig gefunden.
Jetzt bist du mega viel unterwegs, du erlebst mega viel, du arbeitest in Schichten, hast eben auch noch Athletiktraining, Schwingtraining etc. Wie viel Zeit bleibt da für deine Freundin und euer Baby?
Ja, man muss es schon planen, also gut planen. Mhm. Wir haben jetzt nicht mega, mega viel Zeit zusammen, aber die Zeit, die wir haben, die geniessen wir natürlich umso mehr und die schätzen wir auch. Aber ja, es ist schon eine Planungssache. Ja.
Wie nimmt sie das hin, dass dein Kalender so voll ist?
Ja, sie kennt es eigentlich nicht anders. Mhm. Also sie hat mich so kennengelernt. Sie ist auch sehr aktiv. Also es ist nicht so, dass ich der Einzige bin, der gerne unterwegs ist oder viel unterwegs ist.
Aber sie schwingt nicht?
Nein, nein, nein. Sie ist sonst sehr sportlich, aber sie schwingt nicht. Und mhm, darum ist wie so, ja, man kennt es nicht anders. Und wir haben es vorher nicht anders, mhm, gehabt, auch wo noch kein Nachwuchs da war. Und darum ist jetzt eigentlich Das Einzige, was sich verändert hat, der Mittelpunkt ist jetzt halt eben das Baby. Und ja, aber es gibt natürlich auch mega viel und auch Energie. Das ist natürlich mega schön.
Wie hat dich jetzt die Vaterrolle verändert? Bist du irgendwie weicher geworden oder was hast du das Gefühl?
Nein, weicher nicht. Aber ich habe das Gefühl, man hat wie gewisse Probleme, die vorher rum waren oder so Gedanken, die jetzt nicht mehr sind. Also eben, ich sage jetzt mal, wenn man mal einen schlechten Tag hat oder wenn es im Training nicht gut gelaufen ist, dann kann es sein, dass man auf dem Heimweg eben ein schlechtes Training verarbeitet im Auto und dann schießt es einem an und wenn man heimkommt, dann wartet die Familie auf einem. Ja, eben der Kleine und die Freundin. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ja.
Wie sieht jetzt euer Family-Alltag aus, wenn ihr alle so viel beschäftigt sind?
Ja, wir versuchen alles so gut wie möglich zu managen. Ich habe eine Freundin, die extrem viel für mich macht und das schon mega viel, also mega, mega viele Jahre. Sie unterstützt mich, wo sie kann. Sie managt auch ihres Leben parallel noch dazu. Und ich glaube, wenn sie nicht mitmachen und mich so unterstützen, dann wäre das so, wie ich das, den Sport ausübe und mein Leben habe, wäre nicht möglich.
Also nimmt sie da auch viel ab?
Ja, definitiv. Also so ein bisschen organisatorisch. Sie hilft mir bei der Webseite, halt einfach so ein bisschen, soll ich sagen, Management-Sachen. Unterstützt sie mich mega und ja, das hilft mir extrem.
Dir selber ist es auch noch nie zu viel geworden mit allem?
Ja, manchmal kommt man schon heim und denkt, so, jetzt habe ich 6 Tage voll Stress gehabt. Und
am Wochenende geht es weiter.
Genau, und dann denkt man auch mal hin und wieder, wäre schön, wenn man jetzt mal einen Tag, zwei einfach mal könnte, entspannen. Aber meistens ist es wie mit allem, wenn man sich reingibt und nachher, oder wenn man müde ist und ins Training geht, ist ja nur der Anfang streng. Und wenn man es nachher drin ist, dann geht es gut. Aber es gibt sicher Tage, wo man weniger Energie hat und ein bisschen mehr Motivation braucht, um etwas machen, als wenn man natürlich voll Energie ist und Zeit genug hat.
Und teilt ihr so die Leidenschaft zum Schwingen irgendwie auch, du und deine Freundin, oder bleibt Schwingen einfach so vor der Tür?
Nein.
Wenn du heimkommst?
Nein, das geht definitiv nicht. Also es bestimmt schon vieles von beiden Leben. Also eben, sie macht schon einen mit dem Zirkus. Aber ich glaube schon auch, es ist eine gemeinsame Leidenschaft. Also ich mache es aktiv. Sie findet es spannend. Also sie muss jetzt nicht jedes Schwingfest schauen, aber sie schaut gerne schwingen. Und so ist, ich würde sagen, ist schon eher meins. Sie kann auch gut sonstige Sachen machen. Aber ich glaube, grundsätzlich finden es beide Schwingen mega cool. Und ja, sonst würde es wahrscheinlich nicht so funktionieren.
Und so Gang analysieren tust du aber nicht mit ihr?
Auch schon gemacht.
Ah, wirklich?
Sie interessiert sich auch oder fragt dann halt nach, wieso ist das so gewesen, wieso ist das nicht gegangen oder wieso hast du da so gewonnen und da nicht. Und manchmal, das Interesse ist schon da. Und, aber ich habe schon andere Leute, die ich die Gänge analysiere, die noch ein bisschen mehr im Schwingen verwurzelt sind.
Aber ist sie harte Kritikerin?
Hart, aber fair, würde ich sagen.
Wird sie auch dabei sein, wahrscheinlich am ESAF mit dem Kleinen, oder?
Müssen wir noch schauen, wie wir das machen. Also sie wird ziemlich sicher vor Ort sein, aber wir müssen noch schauen, wie wir das managen. Der Plan steht noch nicht ganz.
Er ist halt, gell, er ist noch sehr klein, er ist erst im April
auf die Welt gekommen. Er ist noch jung, also noch klein und braucht halt das Mami-Fest. Und darum wird eine Challenge, aber wir werden es schon irgendwie meistern.
Hey, du meinst, dass er gar nicht mitkommt?
Er nicht, nein. Es ist viel zu viel Rummel und und Überreizung. Und ob wir uns da einen Gefallen machen, wissen wir nicht. Darum wird er wahrscheinlich dann daheim oder bei jemandem vertraut dann die Zeit verbringen.
Ja, er hat ja noch mal die Chance. Das nächste Mal, du machst ja noch ein paar Schwingfeste.
Definitiv.
Wer wird sonst noch auf der Tribüne sein und dir ganz fest umdrücken?
Ja, meine ganze Familie natürlich, die schon seit der Anfangsstunde dabei ist, die mich schon immer gesupportet hat. Mutter, Vater, sonst alle Verwandten, mein inoffizieller Fanclub mit meinen, wie soll ich sagen, Jugendkollegen, die ich eigentlich schon seit ewig habe, die schon von Anfang an dabei gewesen sind. Die werden dort sein. Und dann Sponsoren, Freunde, sonst eigentlich doch noch ein paar.
Also ein guter, grosser, inoffizieller Fanclub wirst du dabei haben.
Ja, der ist schon recht gross. Ja.
Was bedeutet Familie für dich? Bist du ein Familienmensch?
Ich würde schon sagen, ja. Also, wir haben eine mega grosse Familie. Familie Leup ist eine grosse Familie und wir haben es eigentlich mega gut.
Das heißt, also, Wie viele Geschwister hast du?
Also ich habe einen Bruder,
eben, das ist
aber ich zähle natürlich dann so Tante, Onkel, Cousin etc. Ja. Okay. zusammen. Und wir haben eigentlich immer einen mega guten Zusammenhalt gehabt. Wir haben als Kinder schon mega viel miteinander gemacht, gespielt, Ausflüge, Ferien. Mhm. Und ich denke, ja, das habe ich extrem gern gehabt. Und das würde ich auch jetzt eigentlich so ein bisschen weitergeben. Mhm. So ein bisschen die Atmosphäre und so ein bisschen die Einstellung und dass Familie auch, ja, eigentlich das Zuhause ist.
Wie ist es bei euch zu und her gegangen?
Ja, schon wild. Also ich habe einen jüngeren Bruder. Wir haben das schon gerne mal gefetzt und ein bisschen challenged. Aber grundsätzlich haben wir es schön gehabt. Wir haben es nicht immer einfach gehabt in der Kinderzeit. Aber wir haben eine Mami gehabt, die Stehaufmännchen war und uns so ein bisschen Durchhaltewillen mitgegeben hat. Und darum, ja, ich denke, alles, was man so in seinem Leben erfahrt oder Erfahrungen macht, das packt man in seinen Rucksack und es formt den Charakter und macht einem stärker.
Du hast gesagt, nicht immer einfach gehabt. Warum magst du
das? Ja, so ein bisschen familiäre Geschichte. Ja, ein Scheidungskind. Und genau, das ist so ein bisschen der Punkt im Leben, der halt eben, jetzt, sag mal, nicht der schönste war.
Also quasi von väterlicher Seite und die Mama war die, die.
Genau.
Die Löwenmama war.
Genau.
Immer, ja.
Ah, das ist schön gesagt. Ja, bei dir richtig.
Ja. Du hast eben noch einen jüngeren Bruder, der Karim, der schwingt auch. Sind ihr Konkurrenten oder irgendwie wie auch so ein bisschen Verbündete, die einander immer coachen?
Schon erst zweite. Also schon Verbündete. Also wir tun uns gerne challengen. Also auch im Kraftraum, wo wir halt uns ein bisschen pushen und dann halt ein bisschen Ego spielen lassen, so wie es halt Männer gerne so haben. Aber grundsätzlich schon eher, dass wir die beste Leistung abrufen können. Also er weiss oder er hilft mir, wenn er merkt, dass es mir nicht gut geht und ich versuche ihm das Gleiche. Und so ist auch ein bisschen, ja, so ein Hand in Hand, würde ich sagen.
Und ist es nie schwierig gewesen, zwei Brüder zu sein, beide machen den gleichen Sport und einer ist erfolgreicher, hat die Nase vorne, dass man sich immer vergleicht?
Nein, ich denke, also er hat auch noch andere Sportarten gemacht vor dem Schwingen. Er ist ein bisschen später dazugekommen. Und es ist wie, wir haben uns eigentlich nie müssen vergleichen. Ich habe es auf einem anderen, ja, ich habe schon wie Vorsprung gehabt. Ich habe andere Voraussetzungen gehabt. Und das ist nie ein Konkurrenzkampf gewesen oder irgendwie, du bist schlechter oder du bist besser, sondern mehr jeder versucht, auf seinem Level halt noch besser zu werden. Und der eine unterstützt den anderen, um das zu erreichen. Und wir haben Athletiktraining machen wir zusammen hier in Zürich. Ja, im Club der Sportfreunde. Dort haben wir einen Coach, der mit uns zusammen dort die Trainings macht. Und nein, ich glaube, es war schon nie wirklich so ein Konkurrenzkampf gewesen, wer ist der Stärker. Sondern eher, er versucht mich dort, wo ich bin, es besser zu machen und ich dort, wo er ist.
Ja, und kann sich dann auch freuen für den Erfolg.
Definitiv,
vom
jeweiligen anderen. Das ist ja wieder Familie, die es ausmacht, dass man miteinander geht und halt Freude füreinander empfindet.
Wie kommt es, dass ihr zwei Winterthurer-Buben angefangen habt zu schwingen?
Durch den Grossvater. Also der Grossvater stiefväterlicherseits.
Also der Vater von deinem Stiefvater?
Genau, genau. Das ist, ich sage einfach Grossvater, genau. Und er ist, ja, gesagt, ich habe Postur zum Schwingen. Ich war, sagen wir mal, ein bisschen pummelig als Kleiner. Also immer grösser und ein bisschen fester. Und dann hat er gesagt, du bist der perfekte Schwinger. Und dann bin ich einmal gegangen mit ihm.
Hat er geschwungen, oder was?
Er hat einmal kurze Zeit geschwungen, hat aber gemerkt, dass er zu klein und zu leicht ist. Ja. Und dann hat er es ziemlich schnell verworfen. Aber er war natürlich ein Sportfanatiker und hat Schwingen nie aus den Augen verloren. Ja. Vor allem auch Winterthur hat eine grosse Schwingergeschichte. So ein bisschen drei Schwingerkönige. Mhm. Und ja, dann hat er mich mitgenommen und es hat mich gerade von Anfang an gepackt, weil es so kameradschaftlich war. Man hat mich gerade aufgenommen, als wäre ich schon immer dabei gewesen. Und es ist wie so, ja, es ist mega vertraut gewesen. Und es hat mega schnell Freude gemacht.
Hast du dort vielleicht auch ein bisschen den Ort gefunden, wo du gemerkt hast, hey, da bin ich mit meiner Postur genau richtig? Wo du vorher in der Schule vielleicht immer der grosse, pummelige Ende gewesen bist?
Gut, dort bin ich eher der Beschützer gewesen. Dort sind so die Kleineren zu mir gekommen, die Probleme hatten mit anderen. Dort hat vielleicht das Polizeigehen schon ein bisschen durchgedrückt, also der Helfer. Ja, aber definitiv. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich dort schon angekommen bin mit meiner Postur und habe dann halt auch gemerkt, ja, man wird nicht auf den Körper reduziert oder weil man halt jetzt ein bisschen mehr auf der Rippe hat. Und ja, ich glaube, das habe ich mega geschätzt.
Welche Rolle hat dein Grossvater sonst für dich noch gehabt? Er ist nicht mehr da, leider.
Genau. Also es ist der Grossvater mütterlicherseits. Der ist eigentlich ja, ich bin bei ihm aufgewachsen mit meinem Bruder, also bei unseren Großeltern. Und,
weil Mami geschafft hat.
Genau, als Mami geschafft, sie war alleinerziehend hier und dann hat sie halt wirklich, wir haben viel Zeit mit den Großeltern verbracht, sind dort aufgewachsen und er war eigentlich auch der Supporter gewesen, von erster Stunde weg, hat alles, was wir gemacht haben, eigentlich mega gefeiert. Ist jedes Schwingfest mitgekommen und dann ist er dann leider plötzlich verstorben. Ja.
Wann fehlt er dir?
Ja, schon das Schwingfest. Es war mega lustig, immer wenn man so in die Ränge hineingeschaut hat, hat er irgendwie gefühlt jedes zweite Mal gewunken und dann hat man das Gefühl gehabt, ja, Grosspapi, ich habe dich gesehen, oder? Und dann hat man es lustig gefunden und jetzt ist natürlich genau das, was fehlt, wenn man dort in die Zuschauerränge schaut oder seine Familie sieht, dass halt das Winken halt nicht mehr rum ist und dort merke ich schon, es fehlt, ja.
Hey, aber es ist eine neue Person in dein Leben gekommen, jemand ist gegangen, jemand ist gekommen, vielleicht winkt er dann den.
Ich hoffe es.
Bald mal zu.
Ich hoffe
wenn
es.
Er dann genug gross ist für das. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage.
Ja.
Auf deiner Webseite und auf deinem Insta liest man folgenden Spruch. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du eine Regel respektieren, belüge dich nie selber. Was willst du mit dem sagen?
Ja, das ist so, der Eliud Kipchoge, das ist der Marathonläufer, hat mal in so einem Motivations-Speech hat er das gesagt. Und dann habe ich, als ich das gehört habe, habe ich, das ist schon ein paar Jahre her, habe ich gedacht, das ist mega tiefgründig und mega wertvoller Spruch. Also es ist, ich lebe eigentlich schon nach dem Motto, also ich versuche mir gegenüber ehrlich zu sein. Und darum habe ich dann, wie gesagt, das ist eigentlich ein Lebensmotto. Also nicht nur im Sport, sondern auch halt auch privat. Mhm. Und dann, ja, habe ich das eigentlich zu meinem Credo gemacht, immer ehrlich zu mir sein. Und dann, wenn man merkt, etwas ist nicht gegangen, nicht irgendwie versuchen, Ausreden dafür zu suchen, sondern mehr, an was hat es gelegen, oder? Habe ich alles gemacht, dass es funktioniert? Bin ich ehrlich zu mir gewesen? Yeah. Habe ich, ja, oder suche ich jetzt nur Ausreden, zu mir jetzt das Schönreden und sagen, es
kennst
ist...
Kennst du das von dir? Also hast du dich auch schon selber belogen oder so ein bisschen?
Ja, sicher. Also ich glaube, jeder kennt das. Man versucht dann halt einfach zu sagen, ja, heute ist ein schlechter Tag, ich bin ein bisschen müde, aber ich versuche dann wie tiefer zu gehen. Warum bin ich müde gewesen? Habe ich die Woche zu wenig geschlafen? Habe ich schlecht gegessen? Was habe ich gemacht? Habe ich zu viel Stress gehabt? Was habe ich falsch gemacht? Und dann so ein bisschen mehr halt einfach ehrlich sich gegenüber sein und sagen, ja, vielleicht hast du dort halt ein bisschen gecheatet, vielleicht bist du da nicht wirklich konsequent gewesen, vielleicht hast du dort im Training halt nicht alles rausgeholt und so ein bisschen mehr versuchen, überall die Zahnräder ein bisschen zu justieren, dass es halt dem Führerschein geht und dann sich halt auch sagen, ja, das ist jetzt vielleicht passiert, weil du das gemacht hast und nicht weil es geregnet hat oder weil es gerade nicht deine Temperatur gewesen sind heute zum Schwingen. Oder halt einfach sonst generell im Alltag. Ja.
Ich wünsche dir einen ganz guten Endspurt und mega viel Erfolg am Eidgenössischen. Schön, bist du da gewesen.
Danke vielmals, danke dir.
Für noch mehr Geschichten aus dem Leben abonniert uns und empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr euch einen bestimmten Gast wünscht, dann schreibt uns auf podcasts@schweizer-illustrierte.ch.